Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de. Wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
racing. Schönen guten Tag und hallo zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin hier auf meinsportradio.de. Es begrüßen euch sehr herzlich eure beiden gewohnt gut gelaunten Kommentatoren und Moderatoren für diese Sendung, denn nach einem Formel 1 Rennen wie dem gestern gibt es eine Menge zu besprechen und mein Name ist Kevin Scheuren und an meiner Seite wie immer Ole Waschkau. Hi Ole.
Hallo.
Und von motorsporttotal.com, formel1.de, unserem Partner in Sachen Motorsport, heute bei uns zu Gast, Ruben Zimmermann erneut. Hallo Ruben.
Servus, grüß euch.
So, und bevor wir mit dem großen Preis von Singapur anfangen, es gibt genug Themen, über die wir da zu sprechen haben. Natürlich wie immer erst eure Bühne, denn ihr habt uns Rezensionen dagelassen, und zwar bei iTunes. Das möchten wir auch so beibehalten, deswegen freuen wir uns immer sehr, wenn ihr uns dort Rezensionen hinterlasst. Am liebsten 5 Sterne, so wie die 2, die wir jetzt bekommen haben über die letzte Woche. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass sich zum Beispiel ein User gemeldet hat mit dem Namen Maxen Schweinshaxen. Ja, am letzten Freitag hat er uns 5 Sterne gegeben, durch Zufall draufgestoßen und direkt abonniert. Ja, das sind natürlich immer die besten, denn wenn ihr durch Zufall auf uns stoßt und sofort dabei bleibt und euch das gefällt, dann ist das natürlich toll. Wir freuen uns aber auch über Stammhörer, die regelmäßig reinhören und uns dann eine Rezension hinterlassen, nachdem sie so ein paar Ausgaben gehört haben. Und das hat der User Man mag Xavier oder eben nicht gemacht. Einen langen Text geschrieben, den muss ich jetzt hier erst nochmal neu aufrufen, denn das iPad, das hat es gerade einfach zugemacht. Jetzt geht's los. Hi, endlich mal ein sachlich und objektiver Talk über die Formel 1. Alle Berichte, Interviews und Kommentare im TV sind sehr oberflächlich und nicht kritisch genug. Anders bei euch, ihr seid sehr sachlich, objektiv und natürlich kompetent und es ist eine Freude, euch zuzuhören. Gerade die Diskussion über das Regelwerk und das Vorgehen bei Regen war herrlich und interessant. Aber das Interview mit Herrn Sura war äußerst lehrreich und augenöffnend in Bezug zur Sicherheit und der Perspektive der FIA, was einen auch lehrt, sich öfter mal in die Lage der anderen zu versetzen. Diskussionsrunden machen Spaß und hilft, Dinge kennenzulernen und zu verstehen. All dies vermisse ich im Fernsehen und bei der Community, zum Beispiel Facebook und Co. Ist man dort auf verlorenem Pfad. Kurzum, ein fantastischer Podcast, der längst überfällig war und eine große Zukunft haben kann und wird, so hoffe ich. Alles Gute für euch und weiter so. Liebe Grüße, Manuel. Ja, Ole. Ne? Vielen Dank, Manuel.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Also sehr schöne Rezension.
Und wenn ihr euch fragt, Max Sucher Interview, ja, das könnt ihr euch anhören. Und zwar in der letzten Ausgabe, mehr als eine halbe Stunde, schaut da einfach mal ins Archiv auf meinsportradio.de oder bei eurem Podcatcher und hört da mal rein. Und wenn ihr wollt, da müsst ihr mir aber Bescheid sagen, Hashtag StartingGridMSR, @KS_0811 oder in die Kommentare unter diesem Podcast. Wenn ihr dieses Interview einzeln haben wollt als einzelabrufbaren Podcast, dann können wir das natürlich auch machen. Sagt mir nur eben Bescheid, ob ihr das wollt und dann werde ich das Ding hochladen. So, genug der Vorrede. Danke für die Rezension. Gerne mehr davon. Und jetzt sprechen wir über den großen Preis von Singapur. Das F1 Night Race gestern Abend in Singapur, gestern Mittag bei uns. Ja, und Ruben, ich muss mal sagen, unsere Key Facts, die wir so aufgestellt haben, die Knackpunkte vor dem Rennen, ne? Red Bull, Regen und Nacht, alles hat so irgendwie seine Bedeutung gehabt an diesem Wochenende.
Ja, in der Tat. Ich war ja tatsächlich ganz, also unmittelbar vor dem Start habe ich tatsächlich kurz drüber nachgedacht, ob du doch recht haben könntest. Denn wir hatten ja gewettet, ob der Start möglicherweise verschoben wird. Und es hat ja tatsächlich dann pünktlich um kurz vor 14 Uhr unserer Zeit nochmal relativ heftig angefangen zu regnen, wo ich mir dann gedacht habe, na, vielleicht verzögern sie es jetzt doch noch. Aber es ging dann ja tatsächlich pünktlich los, was auch, glaube ich, die richtige Entscheidung war. Also da dann den Start zu verzögern, hätte, glaube ich, alle nur unnötig verärgert. Ja, und es war halt insgesamt eine Menge los. Also mir fällt gerade schwer, irgendwie irgendwo mal einen Ansatz zu finden, weil es war, glaube ich, da sind sich alle eigentlich ein unglaublich spektakuläres Rennen vom Anfang bis zum Ende, eigentlich durchgehend immer irgendwas los. Ja, und natürlich aus Ferrari-Sicht ein absolutes Debakel.
Ja, besser kann ich das nicht zusammenfassen. Vielleicht bevor wir auf diese Aufreger kommen, Ole, möchte ich zumindest die FIA an dieser Stelle auch mal loben. Ja, ich möchte sie dafür loben, dass sie keinen Safety-Car-Start gemacht haben. Ich möchte sie dafür loben, dass sie trotz der etwas widrigeren Bedingungen das Rennen normal haben laufen lassen. Mit dem ganzen Chaos, was natürlich da zugehört, zwangsläufig, denn in Singapur ist nun mal eine 100%ige Safety-Car-Wahrscheinlichkeit vorhanden. Und ja, trotzdem einfach mal dieses Mal ein Lob an Charlie Whiting und sein Team, alles richtig gemacht.
Ja, muss ich auch sagen. Also hat mich auch ein bisschen überrascht, dass da so gar nicht drüber nachgedacht wurde oder gesprochen wurde, sondern man hat ganz normal gestartet, haben sich natürlich wieder einige in der Einführungsrunde beschwert, dass sie nicht sehen können. Da dachte ich schon, vielleicht machen sie gleich noch einen Startabbruch, aber haben sie dann nicht gemacht. Also alles ganz unaufgeregt, so sehr wir uns in Monster dann aufgeregt haben, über das Qualifying, das nicht so richtig stattgefunden hat, dann hier alles reibungslos über die Bühne gegangen und es ist ja auch nichts passiert, ne? Also bis auf natürlich. Es ist natürlich am Start was passiert, aber durch den Regen ist halt dann nichts passiert. Man muss natürlich aber auch sagen, das Rennen musste ja bis 22 Uhr durch sein. Vielleicht hat man das deswegen auch nicht gemacht.
Ja, auch so eine interessante Sache in Singapur, dass plötzlich noch bis 22 Uhr Motorsport betrieben werden darf, was die letzten Jahre ja eigentlich auch kein Problem war. Aber gut, das ist die neue Regel dort. Der Start, ja, das war natürlich ein Riesenhighlight. Ich muss zugeben, ich habe den Start in Leverkusen gesehen. Da war ich angekommen und haben direkt irgendwie Sky Go angemacht und man hat dann auch lautes Gejohle allenthalben gehört dann an der Fankneipe. Das war ganz cool. Also auch dort wurde Formel 1 geguckt. Hätte ich das vielleicht früher gewusst, hätte ich nicht Sky Go anmachen müssen, aber gut, das ist dann halt so. Ruben, ich möchte heute eigentlich nicht diese Schulddiskussion führen, denn das wurde jetzt oft genug gemacht. Ich würde eigentlich lieber darüber sprechen, was dieser Unfall moralisch mit Ferrari angestellt hat oder anstellt. Es ist natürlich jetzt immer einfach zu sagen, mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen, so, der ist der Hauptschuldige für diesen Unfall. Es bleibt festzuhalten, Ferrari hat beide Autos in der ersten Runde verloren, an einem Wochenende, wo sie sich große Chancen ausgerechnet haben, einen Riesenschritt auch zur WM zu machen. Gerade in der Fahrerwertung hätte Sebastian Vettel, wenn alles normal gelaufen wäre, einen Satz machen können. Denn unter normalen Umständen wäre Lewis Hamilton höchstwahrscheinlich nicht mal aufs Podium gefahren. So bleibt festzuhalten, Ferrari verliert beide Autos und Ferrari verliert die WM.
Ja, das stimmt, dass dieses Rennen wahrscheinlich in moralischer Hinsicht noch ein größerer Tiefschlag war als Monza. Das war natürlich das Heimspiel, da wollte man natürlich auch mehr zeigen als einen dritten Platz mit einem riesigen Rückstand auf Mercedes. Aber in Monza war es tatsächlich so, da hat man ja vorher damit gerechnet, dass man nicht ganz vorne sein würde. Monza ist halt eine Mercedes-Strecke, das war in den letzten Jahren immer so, das wusste man bei Ferrari auch. Insofern war dieser dritte Platz dort eigentlich erwartet. Bei Singapur haben alle vorher gesagt, das ist ein Rennen, das muss Ferrari eigentlich gewinnen. Insofern waren sie da, glaube ich, auch schon ein bisschen unter Druck. Also Sebastian Vettel hat das zwar immer von sich weggedrückt, hat immer gesagt, naja, so schlimm ist es auch nicht, wir müssen hier nicht gewinnen, es gibt noch 6 andere Rennen. Aber ich glaube, er war schon erleichtert, als er dann am Samstag die Pole hatte. Das hat man auch an seiner Reaktion am Funk gehört. Also der wusste schon, auch wenn er es nicht gesagt hat, wie wichtig dieses Rennen ist. Und dann da diese Punkte zu verlieren, das ist tatsächlich extrem bitter. Gerade deshalb, weil er ja nicht nur sein eigenes Rennen damit beendet hat, sondern er wirklich durch diesen Startunfall auch dafür gesorgt hat, dass Lewis Hamilton diese 25 Punkte holen konnte. Wenn er nur selber ausgeschieden wäre, durch einen Fahrfehler oder irgendwas, dann hätte Hamilton dieses Rennen ja wahrscheinlich trotzdem nicht gewonnen, weil ich glaube, er wäre trotzdem nicht bis ganz nach vorne gefahren von seinem 5. Startplatz aus. So ist es halt doppelt dumm gelaufen, weil es war nicht nur Vettel raus, es war nicht nur Raikön raus, sondern es war ja auch gleich noch Verstappen mit raus. Das heißt, alle, die eigentlich diesen Sieg von Hamilton hätten verhindern können, waren in der ersten Kurve gleich mal weg. Und bei Ferrari hat man dann ja auch während des Rennens schon zusammengepackt, hat sich, weiß gar nicht, ob man sich das Rennen da überhaupt noch zu Ende angeschaut hat. Ja, und das, gut, jetzt sind es 28 Punkte Rückstand auf Hamilton. Das ist natürlich auch zu holen. Also wenn Hamilton möglicherweise beim nächsten Rennen in Sepang wieder der Motor hochgeht, das kennen wir ja noch aus dem letzten Jahr, dann kann sich sowas natürlich auch ganz schnell wieder drehen. Dann ist Vettel möglicherweise wieder dran. Aber es wird natürlich jetzt ganz schwer. Ja.
Ole, ganz interessant waren ja die Reaktionen von Vettel und Räikkönen nach ihrem Ausscheiden in den Interviews. Vettel war sichtlich angefasst, war auch bei weitem weniger patzig, als es sonst der Fall ist. Er war einfach nur sauer. Ja, der war einfach nur richtig down. Und Kimi Räikkönen war erneut so, ja, gut, ist jetzt doof, kann man aber auch nichts machen. Wie hast du diese Reaktion analysiert für dich?
Ja, was sollen sie groß sagen? Wir wissen, glaube ich, beide, was passiert ist. Und es war halt eine Verkettung unglücklicher Umstände. Deswegen finde ich es auch schwierig, übrigens jemanden hier den Schuldigen dann auszumachen. Finde es auch immer mühselig, deswegen ist es auch ganz gut, dass wir da nicht drüber reden. Aber es muss ja immer jemand Schuld haben, ne? Also das ist ja normal. Also es muss der Fall sein. Ich habe irgendwo gelesen, wenn das zwischen jetzt Sainz, Palmer und irgendwie Van Dorn passiert, hätte das überhaupt niemanden gejuckt. Und da ist auch was dran. Aber ja gut, Kimi reagiert ja immer so. Der hat ja auch keine Lust, da Interviews zu geben. Was soll er dazu auch groß sagen? Man hat ja gesehen, was passiert ist. Ja, also er hat sich ja eigentlich nichts vorzuweisen. Ja, Sebastian Vettel hat sich wahrscheinlich bemüht, sich unter Kontrolle zu halten. Hat sich wahrscheinlich vorher irgendwie schon abreagiert und hat sich ganz genau überlegt, was er denn sagt, und ärgert sich wahrscheinlich einfach irgendwie über sich selbst und über die Situation, weiß aber auch, dass er da selbst auch nicht viel machen kann, ja, also aber ja, für Ferrari, wenn man in Malaysia einen Doppelsieg feiern könnte, wäre das ganz gut, glaube ich. Man hat halt hier die große Chance vertan, das wissen sie halt aber auch ganz genauso. Allerdings sind noch ein paar Rennen, und wenn Hamilton einmal ausfällt, was er ja eigentlich nochmal machen muss, kann man nicht vorstellen, dass er immer durchkommt, dann sind es halt nur noch 3 Punkte, so im Normalfall. Und deswegen steckt man da, glaube ich, nicht den Kopf in den Sand.
Aber eins ist ganz klar, ebenfalls mit involviert in diesen Startunfall war Max Verstappen oben. Es bleibt dabei, wenn es einen Red Bull trifft mit irgendeinem Problem oder einem solchen Unfall, dann ist es Max Verstappen.
Ja, das ist absolut so. Und auch wenn wir die Schuldfrage jetzt nicht nochmal aufmachen wollen, ich glaube, man kann relativ klar sagen, dass es jedenfalls nicht die Schuld von Verstappen war. Also der wurde einfach komplett eingeklemmt zwischen den beiden Ferrari. Das war einfach wieder mal, muss man sagen, Pech für ihn. Er war wieder mal zur falschen Zeit am falschen Ort. Und bei Ricciardo halt das Gegenbeispiel, ne? Also der hat im Prinzip einen schlechten Start und profitiert am Ende sogar noch davon, weil er durch diesen schlechten Start sich halt aus diesem Getümmel vorne raushalten kann, wird wieder Zweiter, steht wieder auf dem Podium. Also wirklich bei Red Bull, wenn irgendwer Glück hat, dann ist es Ricciardo, und wenn irgendwer Pech hat, dann ist es Verstappen. Das zieht sich durch diese ganze Saison. Und ja, also vielleicht aus Sicht von Verstappen hofft er jetzt darauf, dass sich das irgendwann ja mal wieder umkehren muss. Also du kannst ja nicht immer nur Pech haben. Und vielleicht spekuliert er jetzt so ein bisschen drauf, dass er quasi im nächsten Jahr dieses ganze Glück dann zurückkommen wird und dann möglicherweise auch ein Auto hat, mit dem er dann auch Rennen gewinnen kann oder vielleicht sogar um den Titel mitkämpfen kann.
Es ist eine harte Schule, durch die er derzeit geht, hat ja auch Marc Surer im Interview bei uns gesagt. Und ich glaube, dass mittlerweile auch bei ihm das so ein bisschen angekommen ist. Auch seine Reaktion, als er dann zum Kommandostand gegangen ist, wirkte relativ ruhig, ja, und ich glaube, dass er mittlerweile gemerkt hat, er braucht einfach die Geduld, und dann kann das nächstes Jahr was richtig Gutes für ihn werden. Und das ist, glaube ich, einfach so ein bisschen auch ein Lehrjahr jetzt für ihn in der Formel 1. Wir werden das natürlich noch ausführlich weiter besprechen, werden auch diesen Start nochmal dezidiert betrachten gleich. Nach einer kurzen Pause geht's da weiter, und für euch der Hinweis, dass wir das Bundesliga-Tippspiel in Zusammenarbeit mit 11 Freunde und No Sports hier bei uns auf meinsportradio.de haben. In dieser Woche ist englische Woche in der ersten Fußball-Bundesliga, und es gibt auch da natürlich wieder eine Ausgabe 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie aus der 11-Freunde-Redaktion zu gewinnen. Wenn ihr Tagessieger in unserem Tippspiel seid, wenn ihr mitmachen wollt, geht auf meinsportradio.de, dann oben auf Aktionen, auf dem Reiter Kicktipp Erste Bundesliga, dann anmelden. Ja, die Bonusfragen könnt ihr nicht mehr beantworten. Und wenn ihr den VfL Wolfsburg als erste Trainerentlassung genommen habt, dann habt ihr jetzt schon die Punkte eingeheimst für die Saisonwertung. Denn dann gibt es ein Jahresabo 11 Freunde oder No Sports zu gewinnen. Das müsst ihr euch dann aussuchen. Also, wenn ihr Bock habt, macht da mit und seid dabei. Und dann geht's gleich weiter mit der Formel-1-Diskussion zum großen Preis von Singapur hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com, Formel-1.de blicken zurück auf einen ereignisreichen großen Preis von Singapur. Lewis Hamilton gewann das Rennen mit einer Menge Glück, aber am Ende auch eine Menge Können. Das muss man ganz einfach so sagen. Lewis Hamilton hat das Rennen solide zu Ende gefahren nach diesem Startdrama rund um Sebastian Vettel, Max Verstappen, Kimi Räikkönen und auch Fernando Alonso, der ja auch damit involviert war. Also wir werden das Ganze noch ein bisschen aufarbeiten und müssen aber nochmal über den Start sprechen. Wir kommen nicht drum herum. Diese Dreiersituation zwischen Räikkönen, Vettel und Verstappen, Ruben. also für mich beim ersten Hinsehen dachte ich so, ja, okay, das war jetzt blöd gelaufen, das war es ja auch, ne? Aber was glaubst du, hätten die Fahrer anders machen können, um diesen Unfall zu vermeiden?
Das ist halt die große Frage. Also die Schuldfrage jetzt mal außen vor gelassen, da haben ja sowieso auch die Rennkommissare sich das Ganze nochmal angeschaut und haben gesagt, es gibt keinen, der wirklich klar für diese Kollision verantwortlich ist. Es war einfach unglücklich. Das sehe ich persönlich auch so. Ich glaube allerdings, dass sich Vettel etwas besser hätte anstellen können, weil er halt nach links zieht und damit im Prinzip den anderen beiden keinen Platz mehr lässt. Das war jetzt kein überhartes Manöver von ihm, weshalb er auch keine Strafe dafür bekommen hat. Das ist alles in Ordnung. Aber die Frage ist halt, ob man so riskant rüberziehen muss. Da gab es auch ein paar Experten. Jacques Villeneuve fällt mir da jetzt spontan ein, der auch gesagt hat, wenn du um die WM fährst, musst du eigentlich ein bisschen cleverer agieren. Und Vettel ist schon relativ aggressiv da zu Werke gegangen. Ich meine, klar, er wollte halt als Erster in diese erste Kurve gehen, weil er natürlich auch weiß, wenn er den Verstappen einmal vorbeilässt, dann wird es eventuell schwierig, den nochmal zu überholen. Insofern ist sein Gedankengang natürlich völlig nachvollziehbar. Aber er ist natürlich ein Risiko damit eingegangen, weil er halt nicht wusste, und da kann man ihm auch keinen Vorwurf machen eigentlich, dass eben Raikön so einen super Start erwischt, weil ich glaube, wenn alle einfach gerade ausgefahren wären, dann wäre Raikön an allen vorbei bis ganz nach vorne gefahren. Das konnte Vettel natürlich nicht wissen. Und insofern ist es halt dann, wie ganz zu Beginn gesagt, einfach unglücklich, dass er halt den beiden keinen Platz lässt, weil er halt nicht weiß, dass Raikön schon neben Verstappen ist. Und dann knallt's halt, ja. Aber wie gesagt, eventuell hätte Vettel sich ein bisschen defensiver verhalten sollen. Aber gut, das ist natürlich von außen immer leicht gesagt. Ich glaube, wenn du im Cockpit sitzt, dann denkst du nicht über sowas nach. Dann willst du als Erster in die erste Kurve gehen und willst deine Linie halt verteidigen. Gut, jetzt ist es halt passiert. Wie gesagt, ob man da jetzt, also beziehungsweise man kann eigentlich keinem von den dreien speziell einen Vorwurf machen.
Ja, wenn man das mal vergleichen will, Ole, zum Beispiel in dem Formel 1 Videospiel, wenn man sich da mal in die Cockpit-Perspektive setzt und versucht, aus dem kleinen Seitenspiegel irgendwas zu erkennen, wo der Konkurrent gerade hinter dir ist, da kriegt man vielleicht einen ganz kleinen Eindruck davon, wie schwierig das überhaupt ist. Ja, das ist so für uns Außenstehende, wenn wir jetzt mit dem Finger auf einen von denen zeigen wollen, super schwierig. Eine Rolle, die ich allerdings ganz kurz beleuchten will, auch mit dir, ist die von Kimi Räikkönen tatsächlich. Kimi Räikkönen ist die Nummer 2 im Team, hat diese Rolle ja auch diese Saison eindrucksvoll angenommen, erneut. Hat natürlich einen Bombenstart gehabt, muss man einfach zugeben, hat den besten Start von den dreien gehabt, wäre wahrscheinlich auch irgendwie vorbeigefahren noch in der ersten Kurve. Trotzdem hätte Kimi da auch ein bisschen zurückziehen können müssen?
Ja, was soll er denn machen, wenn er einen guten Start hat? Soll er bremsen? Also das geht ja auch nicht. Und für Ferrari wäre es ja eigentlich ganz gut gewesen, wenn er da vorbeigekommen wäre, weil Ferrari 1-2 wäre mega gewesen, ja, für das Rennen. Und wenn er so gut startet und alle anderen so schlecht, dann geht er, will er da natürlich vorbei, weil er ist ja Rennfahrer. Aber es war halt einfach Pech. Es war halt einfach Pech. Dass Vettel darüber zieht, ist klar, weil er will ja seine Position natürlich verteidigen. Man kann ja nicht einfach geradeaus fahren. Das geht ja auch nicht. Das hätte ihm hier zwar geholfen, aber wenn man sich auch mal anguckt, dass Alonso schon an 3 gefahren ist, also das war allgemein ganz, ganz merkwürdiger Start. Da hat sicherlich der Regen mit reingespielt, ja. Aber letztendlich, was soll Kimi da machen? Er ist einfach nur geradeaus gefahren. Also Kimi trifft hier wahrscheinlich die wenigste Schuld, ja. Aber wir wollen ja nicht von Schuld reden. Es trifft hier nämlich niemanden. Die Schuld ist einfach Pech. Es ist wirklich einfach Pech. Übrigens ganz interessante Statistik. Sebastian Vettel ist seit 2008 mit jedem Red Bull-Fahrer einmal kollidiert. Ach, das finde ich ganz spannend.
Ja, nun, ne? Das ist ja alte Liebe rostet nicht. Und irgendwie zieht ihn das Auto auch immer noch an. Ne?
Oder besser gesagt seit 2009. Seit 2009, weil 2008 war ja noch gut hat, aber... Du verstehst, was ich sagen will.
Ich verstehe, was du sagen willst. Eine unglückliche Person in diesem ganzen Start-Tohuwabohu war doch sicherlich Fernando Alonso, ne, Ruben? Da startet der mal so richtig gut, kann den McLaren dahin fahren, dahin bringen, wo sie sich alle so gerne sehen. Zac Brown hat noch ein ganz tolles Video gemacht übers Wochenende im Motorhome oder im Hotel und hat gesagt, wie toll das alles mit Renault wird. Sie werden wieder vorne angreifen. Jetzt wäre es mal die Möglichkeit gewesen, noch mit Honda weiter vorne zu fahren für Fernando Alonso. Er sagt ja auch, er wäre kurz an Lewis Hamilton vorbei gewesen, das Podium wäre drin gewesen. Ja, am Ende wurde er abgeräumt und der Schaden war zu groß, er musste das Auto abstellen. Ja, wie erneut bitter für ihn.
Bitte auf jeden Fall. Zu der Hamilton-Sache muss man sagen, da hat er sich ein bisschen verguckt. Das ja, hat am Cox ein bisschen falsch gesehen, weil er war nicht vor Hamilton. Also Hamilton war schon noch vor ihm. Er wäre tatsächlich aber als Dritter aus dieser ersten Kurve rausgekommen, wenn er halt dann nicht von Verstappen war, es glaube ich letztendlich getroffen worden wäre. Und er hatte relativ in seiner bekannten Art dann gesagt, dass er hätte das Rennen sogar gewinnen können. Ich glaube, das wäre ein bisschen schwierig geworden. Was allerdings, wo ich ihm tatsächlich recht gebe, ich glaube, ein Podium wäre nicht unmöglich gewesen. Weil wenn wir uns die Konstellation nach dem Start mal angucken, wir hatten vorne Hamilton vor Ricciardo, an denen wäre er nicht vorbeigekommen unter normalen Bedingungen, das ist klar. Aber dahinter, in dieser theoretischen Variante, wenn Alonso auf 3 gewesen wäre, wären dann, glaube ich, Hülkenberg gewesen, Perez war relativ weit vorne. Also das waren alles Autos, die nicht wirklich schneller waren an diesem Wochenende als der McLaren. Und überholen ist in Singapur ja ohnehin nicht so einfach. Und deshalb glaube ich tatsächlich, wenn Alonso nicht getroffen worden wäre in Kurve 1, hätte er wirklich diesen dritten Platz nach Hause bringen können. Es wäre nicht unwahrscheinlich gewesen. Und insofern ist es natürlich unglaublich bitter, nicht nur für ihn, sondern für das ganze Team, weil McLaren kämpft ja auch in der WM noch verzweifelt drum, vielleicht doch noch irgendwie diesen achten Platz zu bekommen. Momentan ist man ja Neunter. Und ein dritter Platz, das wären 15 Punkte gewesen. Und die fehlen dem Team jetzt natürlich auch. Also das ist halt wirklich ärgerlich. Ich muss sagen, ich habe auch bei aller Objektivität McLaren an diesem Wochenende so ein bisschen die Daumen gedrückt, weil das wirklich eine Strecke ist, wo sie mal zeigen können, dass sie halt wirklich auch ein gutes Auto haben, was glaube ich jetzt nach Singapur auch relativ klar ist. Ja, und dann haben sie mal die Möglichkeit, es zu zeigen, und dann haben sie halt auch wieder Pech. Das ist bitter, ja.
Ja, ihr Ziel, beide Autos in Q3 zu bringen, haben sie ja geschafft. Dann haben sie im Rennen, Stoffel van Dorn ist Siebter geworden, auch trotz allem eine gute Leistung gezeigt. Das mit Alonso war natürlich eine super blöde Kiste, wenn man so will. Trotzdem, Ole, Podium für Alonso, wenn wir mal die ganzen Fahrer abklappern, Hülkenberg schafft es nie aufs Podium. Das hat sich diese Woche nochmal bewiesen. Carlos Sainz, da war Platz 4 das Maximum, aber Bottas ist ja zum Ende des Rennens auch noch wesentlich stärker geworden, dann auch mit den ultrasoften Reifen, auch wenn er im Regen, sag ich mal, eine Leistung gezeigt hat, die mich sehr verwundert hat, denn ich denke immer, so ein Finne auf glattem Untergrund, das müsste funktionieren, wenn wir an Rallye denken. Bei ihm war das irgendwie nicht so der Fall. Als es trockener wurde, die Slicks aufgezogen werden konnten, dann wurde das besser. Also ich glaube schon, dass das Platz 4, wenn nicht sogar 5 am Ende für Alonso eher realistisch gewesen wäre als das Podium.
Ja, vor allem Valtteri Bottas ist mit einer Schwimmerin verheiratet. Also da muss er sich mit Wasser eigentlich auskennen. Aber ja, ich glaube, es wäre möglich gewesen, weil Fernando Alonso fährt natürlich dann, wenn er, sage ich mal, an Platz 3 liegen würde, fährt dann natürlich auch geschickt. Da würde er seine ganze Erfahrung ausspielen lassen. Und man weiß nie, wie sich das Rennen entwickelt hätte. Aber es wäre drin gewesen, aber es wäre sehr, sehr schwierig gewesen. Allerdings wäre, glaube ich, Platz 4, Platz 5 auf jeden Fall möglich gewesen. Und auch realistisch, denn auch Stoffel van Dorn, auch mit einem fantastischen Rennen auf Platz 7, das hat sogar jemand bei uns im Tippspiel getippt, ich weiß nicht, ob sowas kommt, aber das hat jemand gemacht. Das wäre natürlich ein richtig, richtig gutes Teamergebnis gewesen, gerade an diesem Wochenende, wo bekannt gegeben wurde, ja, dass man nächstes Jahr mit Renault fährt. Und ich meine, gut, Toro Rosso ist natürlich schon mit Platz 4 ist natürlich schon da dran, wo Honda nächstes Jahr sein will, nämlich in den Top, fast in den Top 3. Das wird auch sehr spannend werden, aber ich finde es für Fernando Alonso schade, weil mit diesem Bombenstart, das wäre, glaube ich, ein richtig, richtig interessantes Rennen gewesen. So ist er halt der Pechvogel, weil ich glaube, das weiß er auch. Es lag hier nicht am Motor, aber man nimmt sich natürlich ein gutes Teamergebnis weg. Genauso wie ja übrigens auch Renault, die ja natürlich nicht so viel dafür konnten, weil Nico Hülkenberg mal wieder Probleme hatte, aber auch Daniel Palmer auf Platz 6, muss man sagen, das Rennen seines Lebens wahrscheinlich gefahren. Und wenn man jetzt bedenkt, wo Hülkenberg lag, Platz 4 und Platz 6, das wäre sehr wichtig gewesen für Renault. Und wenn dahinter dann zum Beispiel Alonso gekommen wäre, dann wäre das für die Konstrukteurs-WM da hinten natürlich sehr spannend gewesen.
Ruben, hat Renault mit Nico Hülkenbergs Taktik alles richtig gemacht bis zum Ausscheiden?
Von außen würde ich sagen, nein. Aber ich meine, Formel-1-Teams haben halt, die haben Computer, die das alles berechnen, die haben noch irgendwelche Experten, die da an der Boxenmauer sitzen. Von daher bin ich da eigentlich auch in keiner Position, um den Leuten zu sagen, was die richtige Strategie ist und was die falsche ist. Wo ich allerdings, ja, also von außen betrachtet, waren sie halt ein bisschen zu defensiv. Also sie sind beim zweiten Safety-Car, glaube ich, eine Runde später an die Box gekommen als die anderen und haben dadurch dann auch diesen dritten Platz verloren. Ich glaube, Hülkenberg war vorher Dritter und danach Fünfter, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wenn er die Runde vorher reingekommen wäre, wäre er Dritter geblieben. Im Endeffekt hätte es keine Rolle gespielt, weil man halt ein Problem am Auto hatte und dann ja am Ende sowieso abstellen musste. Insofern ist es eigentlich auch müßig, da jetzt drüber zu diskutieren. Aber ich glaube, Renault wollte einfach auf Nummer sicher gehen. Man kann es ihnen noch nicht verübeln. Klar hätte man das Risiko eingehen können. In ihrer Sicht war es wahrscheinlich ein Risiko, diesen Stop eine Runde früher zu machen, um diesen dritten Platz halt abzusichern. Aber ich glaube, Renault schaut dann auch nicht so sehr auf einzelne Ergebnisse, sprich in diesem Fall auf das Podium. Sie schauen halt mehr auf die Gesamtsituation in der WM, weil da geht es ja auch im Mittelfeld immer noch verdammt eng zu, mit Toro Rosso, Haas, Williams ja auch noch. Und da haben sie wahrscheinlich dann auch gedacht, sie gehen eher einen konservativen Weg, der letztendlich vielleicht ein bisschen zu konservativ war, aber das muss man halt dann auch mal bedenken bei solchen Entscheidungen.
Nico Hülkenberg wird jetzt auf ewig den Nimbus mit sich tragen, der Fahrer zu sein mit den meisten Rennstarts ohne Podestplatzierung. Ulle, glaubst du, dass Adrian Sutil ihm die goldene Capri-Sonne-Packung schicken wird dafür?
Das Award oder so? Und die kleine Fanta ohne Eis gleich mit. Ich glaube, bei Adrian Sutil zu Hause war gestern richtig Party. Als Nico irgendwann dann ausgeschieden ist, aber selbst zu dem Zeitpunkt war es natürlich unrealistisch, dass er noch aufs Podium fährt. Man hätte es, glaube ich, schaffen können. Aber ja, wieder viele unglückliche Umstände. Aber ich war sehr überrascht über die Pace von Renault. Also gerade auch Julian Palmer. Also das darf man nicht vergessen. Für mich Julian Palmer, ja, fast Mann des Rennens, würde ich sagen.
Ja, mit Carlos Sainz zusammen bin ich da voll bei dir. Und sowieso, Ruben, Julian Palmer hat mir am ganzen Wochenende gut gefallen. Auch körpersprachlich, irgendwie seitdem bekannt ist, dass er nächstes Jahr nicht mehr für Renault fahren wird, sondern Carlos Sainz, der für ein Jahr ausgeliehen wird, er wirkte von der Mimik, von der Körpersprache befreit. Und so fuhr er auch. Also Palmer hat mir richtig gut gefallen am ganzen Wochenende.
Ja, vielleicht bevor wir darauf kommen, erst nochmal eine kleine interessante Statistik. Wir hatten gestern tatsächlich drei Fahrer, die jeweils ihr bestes Ergebnis in der Formel 1 eingefahren haben. Nämlich einmal Sainz auf Platz 4, dann Palmer auf 6 und auch Van Dorn auf Platz 7. Das war jeweils das beste Ergebnis der drei. Also da sieht man mal, was so im Karts-Rennen alles passieren kann. Und was Palmer jetzt spezifisch angeht, ja, er war am Wochenende relativ gut, hat im Rennen auch keine Fehler gemacht. Das war ja eigentlich so seine größte Schwäche in der Vergangenheit, dass er halt auch in solchen Situationen dann einfach zu fehleranfällig war. Gestern hat er gezeigt, dass er auch so ein sehr, sehr schwieriges Rennen, und das war es ja, fehlerfrei zu Ende bringen kann. Aber er war nicht nur seit diesem Wochenende stark. Wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, dass er zum Beispiel auch in Spa relativ schnell war. Da hat er halt dann einfach Pech mit der Technik mal wieder gehabt. Ja, aber ich denke, du hast in der Hinsicht recht, dass er jetzt so ein bisschen die Einstellung hat, jetzt ist es sowieso egal. Also er hat nichts mehr zu verlieren. Seine letzte Chance, in der Formel 1 zu bleiben, ist im Prinzip, dass er vielleicht dieses noch freie Williams-Cockpit noch bekommt. Wobei es dann natürlich jetzt auch gefühlt 1000 Bewerber gibt, so mehr oder weniger. Aber er weiß natürlich, er muss jetzt irgendwelche besondere Leistung zeigen, wenn er noch in der Formel 1 bleiben möchte, riskiert deshalb vielleicht auch ein bisschen mehr. Ob er jetzt befreiter ist, kann ich jetzt nicht beurteilen, es kann durchaus sein. Aber das werden sicherlich mit ihm noch, ja, 6 spannende Rennen.
Wir machen nach einer kurzen Pause weiter. Dann geht's mit dem Stichwort Boom Shakalaka weiter. Und wenn ihr gestern das Rennen komplett zu Ende geguckt habt, dann wisst ihr, wer das nächste Thema sein wird. Also bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Hey, this is WWE Superstar Apollo Crews and you're listening to mysportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des...
Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de.
Boom Shakalaka, wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com, formel1.de blicken für euch zurück auf den großen Preis von Singapur. Und Carlos Sainz Junior ist Vierter geworden, hat ein hervorragendes Rennen geliefert, ja, und hat sich... wirklich zu Recht gefreut am Boxenfunk mit seinem Ingenieur, mit seinem Renningenieur. Und das alles an dem Wochenende, als bekannt geworden ist, dass er für ein Jahr ausgeliehen wird an Renault. Ruben, was ist denn das für ein Deal? Dieses Ausleihen in der Formel 1, das ist ja etwas, das gibt's jetzt nicht so häufig. Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, ich muss erstmal sagen, dass mich deine Begrüßung gerade ein bisschen erschreckt hat. Das war schon ein sehr enthusiastisches Boom Shakalaka. Ja, ausleihen, ich würde mal sagen, man kann sich es im Prinzip so vorstellen wie auch im Fußball. Also Carlos Sainz bleibt weiterhin Teil dieser Red Bull-Familie, wo er ja einen gültigen Vertrag hat, aber er darf eben für Renault im nächsten Jahr fahren. Wie genau das aussieht, also Vertragsdetails kennen wir natürlich nicht. Ich würde mal vermuten, es sieht halt so aus, dass Renault sein Gehalt zahlen wird oder dass man irgendwie anders verrechnet dann mit günstigeren Motoren für Red Bull möglicherweise. Das weiß ich jetzt nicht genau, wie man das macht. Aber im Endeffekt, wie gesagt, ist es eigentlich so ähnlich wie im Fußball. Und es ist tatsächlich ja auch nicht ungewöhnlich, dass sowas passiert. Zum Beispiel gab es das auch mit Esteban Ocon, der ja seit Jahren schon einen Mercedes-Vertrag hat, Mercedes Junior besser gesagt, und aber trotzdem, ich glaube vor 2 Jahren war es oder sogar Anfang des letzten Jahres noch Testfahrer bei Renault war. Das war im Prinzip auch so ein Leihgeschäft. Also er hat den Vertrag bei Mercedes, aber Mercedes hat gesagt, okay, wir haben momentan kein Cockpit für dich, deswegen erlauben wir dir eben jetzt Testfahrer bei Renault zu sein. Also das ist jetzt nicht ganz so was Ungewöhnliches, aber für einen Stammfahrer natürlich muss man schon sagen, kommt nicht alle Tage vor.
Ja, und der Mann kann es auf jeden Fall. Und da wird sich Renault, glaube ich, auf ein Team freuen können mit Nico Hülkenberg und Carlos Sainz, das nächstes Jahr auf jeden Fall für Aufsehen sorgen wird. Vor allem, wenn Renault diese Erstarkung, die sie zurzeit durchgehen, auch weiterführen wird für die nächste Saison. Ole, wir müssen die goldene Himbeere des Wochenendes vergeben. Ne? Die goldene Himbeere. Ich habe 3 Kandidaten aufgestellt für dich und du darfst dir aussuchen, wer sie bekommt. Okay. Bist du bereit?
Mhm.
Gut.
Ja.
Daniel Kiat, Marcus Ericsson und Felipe Massa.
Ja, das ist natürlich schwierig. Also Danny Kiat, würde ich sagen, kriegt sie nicht, weil er bis zu seinem Ausfall eigentlich ein relativ gutes Rennen gefahren ist. Felipe Massa, also völlig neben der Spur. Also wirklich, also was der da abgeliefert hat, auch was Williams mit seinem Auto abgeliefert hat im Rennen, also da schlagen, ja, da muss ich die Hände vor den Kopf schlagen, wenn man sich anguckt, was für ein fantastisches Rennen auch wieder Lance Stroll gefahren ist, das muss man auch übrigens mal erwähnen. Aber die goldene Himmel kann nur Marcus Ericsson kriegen, und generell auch sauber. Also Taktik, ja, war das nicht gerade. Also da hat man, glaube ich, die Seite aus dem Duden gelöscht, beziehungsweise rausgestrichen, das Wort, wie das denn so funktioniert. Also völlig unverständlich, und Marcus Ericsson dann mit diesem Dreher, den er, glaube ich, auch hätte abfangen können, aber dann löst du das Safety Car aus, und Marcus Ericsson, ich finde, der gehört einfach nicht mehr in die Formel 1, und ist jetzt der einzige Pilot wirklich, der noch keine Punkte geholt hat, und das soll schon was heißen. Vor ihm liegt übrigens Danny Kiat in der Fahrer-WM, und wie der das immer wieder schafft, Formel 1 zu fahren, gut, erklärt sich natürlich durch seine Sponsoren, aber wirklich, also Leistung zeigt er nicht, aber bis auf, ich glaube, 2015 ist sein Teamkollege im nächsten Jahr nicht mehr Formel 1 gefahren, also da hält er eine ganz interessante Statistik, die sich wahrscheinlich auch nächstes Jahr wieder bewahrheiten wird, und ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Also gefühlt das einzige Gute, was er gemacht hat, ist mit dem Helm von Ronnie Peterson zu fahren, da in 2014 in Monaco, in Caterham, ja, legendäres Team. Ja, Marcus Ericsson.
Okay. Ruhm, wer kriegt deine goldene Himbeere des Sonntags?
Es ist natürlich, auch immer eine gemeine Frage.
Natürlich. Also tatsächlich,
weil Ericsson ist natürlich insofern relativ weit vorne, weil er es geschafft hat, zweimal zu crashen an diesem Wochenende. Er ist ja auch im Training schon abgeflogen. Und ich sag mal, gerade in so einem Rennen, am Ende hatten wir 12 Fahrer im Ziel. Gut, das heißt, 2 Fahrer haben keine Punkte bekommen. Aber theoretisch hätten halt auch noch 2 Fahrer mehr ausscheiden können. Das heißt, der letzte hätte auch noch einen Zähler abgestaubt. Und deswegen geht es ja eigentlich gerade für die kleinen Teams drum, in so einem Rennen Hauptsache ins Ziel kommen, weil es kann halt immer irgendwas abfallen. Das hat Pascal Wehrlein in diesem Jahr ja auch durchaus schon gezeigt. Der hat ja schon 5 Punkte auf dem Konto. Ericsson eben noch nicht, weil er jetzt unter anderem eben auch in Singapur das Auto wieder in die Wand gesetzt hat. Gut, für jetzt natürlich ein ähnliches Beispiel. Auch der hätte wahrscheinlich gepunktet, wenn er das Auto auf der Strecke gehalten hätte. Das ist halt nicht clever, in so einem Rennen das Auto dann wegzufeuern. Das machen halt zum Beispiel die Leute an der Spitze auch einfach intelligenter. Also ich erinnere mich an einen Funkspruch, den Lewis Hamilton ganz zu Beginn des Rennens bekommen hat, als er in Führung lag. Da hat ihn das Team auch nochmal gewarnt: Lewis, Hier geht es wirklich nur darum, das Auto ins Ziel zu bringen, weil die wussten natürlich auch ganz genau, die Ferraris sind raus und selbst wenn Hamilton dieses Rennen nicht gewinnt, machen sie immer noch einen Riesensprung nach vorne in der WM. Und insofern ist Hamilton dieses Rennen, da bin ich mir relativ sicher, dann auch mit einer gewissen Intelligenz gefahren, so wie auch alle hinter ihm. Und ja, ich sag mal so, etwas weiter hinten im Feld hat man vielleicht diese Rennintelligenz dann nicht gehabt.
Okay, dann sind wir zu dritt bei Marcus Ericsson. Obwohl ich ja finde, dass Felipe Massa an diesem Sonntag sehr nah dran gewesen ist. Das verbinde ich jetzt einfach mal mit einem anderen Fahrer, über den wir noch sprechen sollten, der leider für ihn auch ausgeschieden ist, Kevin Magnussen. Ole, Kevin Magnussen, sehr rabiat, sehr aggressiv gefahren, so kennt man's, aber auch gut gefahren. Ja, hat einige tolle Duelle auf der Strecke gehabt und ja, also wenn Felipe Massa die Tür noch weiter zumacht, dann küsst Kevin Magnussen ganz klar die Wand in dieser einen Szene. Ihr habt sie sicherlich auch vor Augen, da gab es ja auch die Berührung. Und danach Massa ja noch einige Male fast in andere Autos reingerutscht. Ja, vielleicht Massa und Magnussen, nochmal die beiden Fahrer kurz thematisieren.
Ja, Rubens Barrichello ist, glaube ich, vom Sofa aufgesprungen, als er die Szene gesehen hat, ist dann auch gewacht. Aber das kannst du nicht machen, was Massa da gemacht hat. Ja, den fast in die Mauer drücken und dann auch das Ding mit der, wo er Van Dorn nicht vorbeilassen wollte. beim Safety Car war das, glaube ich. Also ja, würde mich stark überraschen, wenn wir den nächstes Jahr dann tatsächlich wieder in der Formel 1 sehen. Also es wird ja auch gemunkelt, dass er immer noch unter dem, ja, der Krankheit quasi so ein bisschen leidet, wo er ja in Ungarn nicht fahren konnte. Aber ja, weiß ich nicht, was wahrscheinlich war er auch immer ein bisschen sauer, dass sie ihn so lange mit den Regenreifen haben fahren lassen und nicht reingeholt haben. Und Kevin Magnussen, fand ich, hat hier ein gutes Rennen abgeliefert, war ja auch der Erste, der auf Slicks gewechselt ist. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, hätte für ihn ein ganz gutes Resultat geben können, wahrscheinlich noch ein besseres, aber muss man festhalten, dass er, wie du schon sagst, zwar aggressiv hier in die Duelle gegangen ist, aber auch fair. Also das war jetzt nicht was Felipe Massa gemacht hat, sondern es war fair und bestimmt und Chapeau.
Ja, Ruben. Kevin Magnussen, Chapeau kann man da durchaus sagen.
Absolut, also das war ein Manöver, was er da gegen Massa gezeigt hat. Ich weiß nicht mal, ob ich mir so ein Manöver an der PlayStation zutrauen würde. Echt eben einfach mal gerade so. Aber das war natürlich auch eine Sache von Millimetern. Ne? Also das hätte richtig übel enden können, das darf man dabei auch nicht vergessen. Letztendlich ist es durchgegangen von der Rennleitung ohne Strafe, aber ich bin da auch so ein bisschen bei Ole. Also Massa hat da schon die Tür sehr aggressiv zugemacht. Also wenn sich die beiden da berühren, da gibt es ja überhaupt keinen Platz mehr, dann gibt es halt richtig Schrott. Gut, es ist gut gegangen und so war es halt ohne Frage das Manöver des Tages. Am Ende dann Magnussen halt Pech, dass er wieder mal nicht ins Ziel gekommen ist. Auch die Entscheidung auf Slicks zu wechseln, mutig und letztendlich auch richtig. Also er hat nicht allzu viel falsch gemacht eigentlich. Ja, aber so ganz ist das Glück halt an der Seite,
ne? Ruben, wir haben eine Frage reinbekommen von Robert Schmidt, oder ich habe sie reinbekommen über meinen Twitter-Account, @ks_0811 per Nachricht. Wieso wurde Massa nicht bestraft, als er unter dem Safety Car überholt hat? In Kanada wurde unter dem VSC jedoch eine Strafe ausgesprochen. Da muss es doch auch mal klare Richtlinien geben.
Ich muss ganz ehrlich sagen, geht es jetzt um diese Szene mit Van Dorn, ja, wo sie sich... hat er ihn denn da jetzt überholt? Also ich bin mir gar nicht sicher. Also ich habe die Szene jetzt auch nicht mehr genau im Kopf. Ich glaube, einer von beiden kam aus der Box, war, oder?
Ja, Van Dorn.
Es sah für mich auch so aus, dass er überholt hat, weil auch wenn er aus der Box kommt, darf er ja eigentlich nicht vorbeifahren, oder?
Da kommt es ja dann tatsächlich auf diese Safety-Car-Linie an. Wer da vorne ist, der hat quasi Vorrang. Ah, okay. Und ich weiß nichts, also auf die Linie am Boxenausgang. Wir hatten dieses Szenario mal, ich erinnere mich da, das müsste Monaco vor 2 Jahren gewesen sein. Ja. Als Lewis Hamilton spät in die Box gekommen ist und dann, glaube ich, Seite an Seite mit Vettel rausgekommen ist, wo auch zuerst nicht klar war, wer ist jetzt vorne, da hat dann Vettel den Vorrang bekommen, weil er halt bei dieser Linie ungefähr einen Zentimeter vor Hamilton war.
Er hat ja nochmal Gas gegeben da.
Extra. Genau, richtig. Und ich glaube, dass es jetzt hier der gleiche Fall war. Also, wie gesagt, ich habe die Szene jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, aber ich glaube schon, dass man sich das bei der Rennleitung angeschaut hat und dann letztendlich auch der Richtige vorne war.
Okay. Ole, kurze Anekdote. Welchen neuen Sponsor hat Sauber auf dem Auto? Hast du aufgepasst?
Flexbox.
Genau. Und was
legendärer Sponsor von Von Männer.
Genau.
Also, ja. Und die 2015 in diesem legendären Auto ja. mit Will Stevens und Roberto Meri, ja. also legendär. Also eines der schönsten, besten Autos, die jemals gefahren sind. Will Stevens, der hat ja Le Mans gewonnen jetzt, dieses
nicht nur,
Jahr.
Nicht nur legendär ja, deswegen, sagen. Ja, nicht nur legendär deswegen, sondern auch, weil es das letzte Jahr von Männer war. Also wir wissen ja, dass Flexbox könnte eng werden.
Habe ich mir auch gedacht. Aber gut, nächstes Jahr wird sauber noch geben. Vielleicht dann hoffentlich mit zwei Ferrari-Junioren. Da müssen sie aber, glaube ich, ein viertes Auto mit einem Giovinazzi in Singapur fährt.
Okay, das stimmt. Ja, allgemein sauber vielleicht, Ruben, nochmal ganz kurz auf Pascal Wehrlein zu sprechen kommen. Zwei Runden plus am Ende für ihn. Super lange auf diesen Regenreifen geblieben. Wirkte jetzt alles nicht so ganz glücklich. Ja, wie ist denn dann so eine Taktik von einem Team zu bewerten? Ist das so ein... Also glaubst du, da steckte wirklich ein Sinn hinter, was da passiert ist, oder hat man das einfach dann? Ich hatte dann die Idee, die haben irgendwie keine Reifen mehr gehabt, kein Geld mehr für neue, ja, deswegen hat es da nicht gereicht. Aber irgendwie war das super komisch und Pascal Wehrlein, ja, tat mir ja fast schon wieder ein bisschen leid.
Ja, absolut zu Recht. Aber das kann man bei Sauber schon seit mehreren Rennen beobachten, wenn man sich mal die Taktik von Sauber anschaut. Das fällt immer auf, dass die immer was anderes versuchen. Und das Traurige ist, sie haben halt keine andere Möglichkeit. Und ich kann es absolut nachvollziehen, dass sie es gemacht haben, auch wenn es natürlich am Ende komplett nach hinten losgegangen ist. Also das Ziel, um das vielleicht nochmal kurz zusammenzufassen, war ja, dass Pascal Wehrlein möglichst lange mit diesen Regenreifen fährt, um dann halt direkt danach auf Slicks wechseln zu können und sich quasi einen Boxenstopp auf Intermediates zu sparen. Das war der Gedanke dahinter. Das hat am Ende nicht funktioniert, weil die Strecke einfach zu lange bei diesen Intermediate-Bedingungen oder diese Intermediate-Bedingungen hatte und insofern Wehrlein dann auf diesen Regenreifen komplett chancenlos war. Aber nochmal, ich habe Verständnis dafür, weil Sauber muss was anderes versuchen. Ihr Auto ist einfach so langsam, dass sie genau wissen, unter normalen Umständen können sie eh nichts reißen und was willst du sonst noch versuchen, außer mit der Strategie halt so ein bisschen rumzuspielen. Und wie gesagt, das war jetzt nicht das erste Mal, dass sie das gemacht haben. Ganz oft jetzt in den vergangenen Monaten hat man das gesehen, dass sie dann einen Fahrer auf eine von außen relativ komisch anmutende Strategie gesetzt haben. In der Regel ist es dann halt leider auch nicht aufgegangen. Ja, aber nochmal, was sollen sie anderes versuchen? Das Auto ist halt einfach langsam und ja.
Abhaken. Richtig. Abhaken, weitermachen. In Malaysia geht's dann in zwei Wochen weiter. Bei uns geht's nach einer kurzen Pause schon weiter mit Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Und dann müssen wir natürlich noch mal ein bisschen ausführlicher auf diesen WM-Kampf zwischen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel schauen. Lewis Hamilton, der ja mit einer herausragenden Form brilliert, auch einen augenscheinlich schwächeren Mercedes zum Sieg gebracht hat. Also wird drüber zu sprechen sein. Gleich geht's weiter hier auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch hier herzlich zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Wenn ihr mir bei Twitter folgen wollt, @ks_0811. An meiner Seite Ole Waschkau bei Twitter, @MikeWeiss, MikeWice. Und vom motorsporttotal.com formel1.de. Ruben Zimmermann bei Twitter, @RubyWestside. Wenn ihr uns da folgen wollt, schreiben wollt, dann macht das. Nutzt, wenn ihr über Starting Grid sprecht, den Hashtag StartingGridMSR. Der WM-Kampf zwischen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel spitzt sich weiter zu, obwohl man sagen kann, Lewis Hamilton hat sich jetzt ein schönes Polster rausgefahren durch seinen Sieg in Singapur, 28 Punkte Vorsprung vor dem Heppenheimer. Valtteri Bottas ist kein Gegner mehr im WM-Kampf. Ruben, der Vorteil liegt aktuell klar bei Lewis Hamilton, der in solchen Momenten ja immer dieses gewisse Extra mitbringt und ich glaube dieses Jahr, ja, das könnte durchaus sein vierter WM-Titel werden.
Ja, also momentan das Momentum natürlich eindeutig auf seiner Seite. Er hat jetzt 3 Rennen hintereinander gewonnen. Wenn man bedenkt, dass es davor noch kein anderer Fahrer geschafft hat, in diesem Jahr überhaupt mal 2 Rennen hintereinander zu gewinnen, dann spricht das schon Bände. Er hat natürlich auch, das muss man dazu sagen, in dieser Phase der Saison jetzt das Glück auf seiner Seite. Singapur ist ein Rennen, das hätte er eigentlich niemals gewinnen dürfen. Das muss man ganz klar so sagen. Aber wenn es einmal läuft, dann läuft's halt. Und bei Ferrari muss man jetzt irgendwas versuchen, um halt diesen Lauf von Hamilton zu unterbrechen, weil natürlich der bekommt jetzt auch immer mehr Selbstvertrauen. Und ja, wir haben auch schon mal über diesen mentalen Vorteil gesprochen, beziehungsweise diesen mentalen Nachteil, den Ferrari momentan hat. Das geht natürlich bei Hamilton genau in die andere Richtung. Also sofern der nicht in den nächsten Rennen irgendwann einen ganz üblen Dämpfer bekommt, der den noch abfangen.
Ja, Malaysia, das nächste Rennen, da haben wir ja aus letztem Jahr noch das Trauma mit dem hochgegangenen Motor von Lewis Hamilton. Vielleicht ist das ja etwas, worauf sich Sebastian Vettel freut. Dieser hochgegangene Motor, Ole, ne, der hat ja Nico Rosberg geholfen dann im WM-Kampf um seinen WM-Titel. Und Nico Rosberg ist zurück in der Formel 1, wenn auch in einer Position, die mich persönlich sehr überrascht hat.
Ja, ich habe auch erst nicht glauben können, als ich das gelesen habe, aber er wird ja Manager von Robert Kubica, beziehungsweise arbeitet jetzt in dem Management-Team mit, so muss man das eigentlich sagen. Freue mich natürlich da schon auf die zahlreichen Fotos von Paul Ripke. Das wird, glaube ich, richtig klasse. Finde ich irgendwie, also wie Marc Surer das schon bei Sky gesagt hat, der macht das ja eigentlich nicht ohne Grund. Also der macht das ja nicht, weil er glaubt, dass es vielleicht klappen könnte, sondern da muss ja irgendwas hinterstecken, da muss ja irgendwie System dahinter stecken. Sonst würde sich Nico Rosberg das ja nicht antun. Also der geht ja nicht aus seinem Ruhestand raus, um dann was zu machen, was vielleicht nicht funktioniert. Wir haben ja schon darüber spekuliert, dass er vielleicht Teamchef des neuen Formel-E-Teams von Mercedes wird. Vielleicht geht man auch in diese Richtung mit Robert Kubica, falls das nicht klappt. Aber Robert Kubica soll ja jetzt den Williams von 2014 testen. Und da ist ja eigentlich ja noch ein Cockpit offen. Übrigens wird da auch Marcus Ericsson gehandelt. Das finde ich beängstigend. Aber ich glaube, die Chancen stehen ganz gut, dass Nico Rosberg Robert Kubica da unterbringen kann.
Okay. Ruben, was hast du aus dieser Geschichte gemacht, so für dich ganz persönlich? Nico Rosberg als Manager. Also den ersten Gedanken, den ich hatte, wird er jetzt der Boris Becker der Formel 1? Also, was so dieses Kurzzeittrainer-Ding angeht oder sowas.
Ja, also es ist natürlich schon, im ersten Moment stockt man erstmal und denkt sich so, okay, komisch. Aber ich sehe das ähnlich wie Ole, es muss ja irgendeinen Sinn dahinter stecken. Also Nico Rosberg sagt sich ja nicht, auch mir ist langweilig, ich mache jetzt mal den Manager für Kubica. Ja, also da muss ja schon ein Plan dahinter stecken und Williams ist natürlich ein Team, zu dem Rosberg enge Beziehungen hat. Er ist für Williams gefahren, dann dürfen wir nicht diese Mercedes-Verbindung von Williams vergessen. Also der ist da schon sehr gut vernetzt. Ist möglicherweise auch jetzt so ein bisschen die Triebfeder hinter dieser ganzen Geschichte, Kubica möglicherweise zu Williams. Da muss ich übrigens aber auch dazu sagen, ich fände es aus Williams Sicht sehr, sehr mutig, Kubica ins Auto zu setzen. Mhm. Wir müssen mal abwarten, wie er sich jetzt schlägt bei diesem Test, beziehungsweise wenn da überhaupt irgendwas bekannt wird von, man versucht das ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu halten. Ich habe schon meine Zweifel, ob Kubica mit Williams konkurrenzfähig sein könnte und ob er auch eine wirkliche Messlatte dann wäre für Lance Stroll, weil darum geht's ja auch so ein bisschen, dass man gucken möchte, auch welcher Fahrer passt so neben Lance Stroll noch ganz gut, also von wem kann Stroll noch ein bisschen was lernen, und ich glaube, Kubica ohne Frage ist ein sensationeller Fahrer zumindest gewesen, aber ich glaube, der hätte jetzt momentan auch zu viele eigene Probleme, der müsste erstmal selbst wieder mit allem zurechtkommen, bevor er da irgendwie noch so nebenbei den Lehrer für Stroll spielen könnte.
Okay, werden wir natürlich auch hier weiter beobachten. Ähnlich ja auch wie diese Motorenrochade, die jetzt dieses Wochenende endgültig perfekt geworden ist. Dann gab es also die tatsächliche Breaking News mit Fakten, die man belegen kann, Ruben. Honda steigt bei Toro Rosso ein, Renault bei McLaren, Honda, also bei McLaren, die ja nicht mehr Honda sind logischerweise, muss ich auch mal dran gewöhnen, dann McLaren Renault sagen zu müssen ab nächstem Jahr. Marc Surer fragte sich ja auch so, wer gewinnt da wirklich durch? Mittlerweile würde ich ja fast tatsächlich sogar eher sagen, dass sich das auf einem Niveau bewegen könnte nächstes Jahr, denn der Honda-Motor wird schon etwas besser, die werden natürlich jetzt für Toro Rosso nochmal ein bisschen nachlegen, und der Renault-Motor ist natürlich auch nicht schlecht. Kriegt McLaren denn nächstes Jahr dann auch aktuelle Renault-Motoren?
Das auf jeden Fall, aber ganz, ganz kurz dazu. Einer der ersten Gedanken, den ich dazu hatte, war, dass das natürlich jetzt an diesem Wochenende dann quasi offiziell die Abschiedstournee unserer Rubrik Neues von McLaren Honda macht. Paar Ausgaben haben wir noch und dann ab nächstem Jahr ist es Geschichte. Ja, wer profitiert letztendlich von diesem Deal? Es ist schwierig zu sagen. Ich denke, McLaren profitiert kurzer Sicht schon, weil ich glaube nicht, dass Honda einen schnelleren Motor als Renault haben wird. Auf lange Sicht ist es halt eine andere Frage, weil man ist halt bei Renault wieder nur Kunde und wenn dann Renault irgendwann in 2-3 Jahren vielleicht wirklich in der Lage ist, selbst wieder um die Titel zu kämpfen, dann ist ja dann ist McLaren wieder genau in der gleichen Situation, in der sie auch 2014 bei Mercedes waren. Insofern macht man da natürlich in dieser Hinsicht langfristig jetzt keinen wirklichen Fortschritt. Kurzfristig, wie gesagt, ja, das denke ich schon, weil bei Honda kann man halt nicht wissen, ob sie nächstes Jahr einen guten Motor haben werden. Ich persönlich glaube nicht, aber das ist eine persönliche Meinung, da habe ich keine Fakten, die das irgendwie belegen. Aus Renault-Sicht wundert es mich ein bisschen, weil man weiß natürlich, dass McLaren jetzt auch nicht gerade der leichteste Kunde sein würde. Also gerade Alonso hat natürlich Honda öffentlich immer wieder verrissen eigentlich in den letzten Jahren. Und Renault hat ja durchaus mit Red Bull schon einen anderen Kunden, der auch nicht davor zurückschreckt, mal ordentlich auf den Tisch zu hauen. Das haben ja auch da die Offiziellen und auch Max Verstappen in diesem Jahr regelmäßig gemacht. Also im Endeffekt wahrscheinlich eine Menge Geld dafür, dass man sich dann im Zweifelsfall wieder den schwarzen Peter zuschieben lassen muss und dann eben nicht nur von Red Bull, sondern im nächsten Jahr auch noch von McLaren.
Ole, wo steht Red Bull eigentlich in dem ganzen Konstrukt? Was ist so deine Einschätzung? Wen siehst du da eher so als in Anführungsstrichen Premium-Partner? Man könnte ja sagen, dass dadurch, dass diese Red Bull-Renault-Partnerschaft ja schon länger ins Bröckeln gekommen ist, mit McLaren da ja auch frischer Wind irgendwie reinkommt und ab 2019 Red Bull ja mit dem Aston Martin-Namenszug fahren wird, eventuell mit Honda-Motoren. Also das finde ich ja alles irgendwie ganz, im Englischen würde, glaube ich, würde man dann sagen, sketchy.
Ja, bei Red Bull wirkt das natürlich so, als würde man sich so ganz langsam aus der Formel 1 so ein bisschen zurückziehen. Deswegen heißt man ja wohl auch ab 2019 dann Aston Martin Red Bull Racing Honda oder wie auch immer. Also längeren Themennamen geht's, glaube ich, dann nicht.
Und dann liegt so ein T-Shirt vor.
Ja, genau.
Ganz klein gedruckt, so den ganzen Rücken entlang.
Das wäre stark. Kostet dann 120 Euro.
Ja. Pro Buchstabe. Und
dann könnte es natürlich sein, dass man ab 2021 dann nur noch Aston Martin heißt. Ja? Das würde zumindest naheliegen. Und ich fand die Pressekonferenz mit den mit Cyril Abiteboul und Christian Horner und Zac Brown sehr lustig. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. War sehr unangenehm, die Fragen bezüglich des Motors, weil man ja ab 2019 dann natürlich Red Bull nicht mehr beliefert und da kommt natürlich dann, also für Red Bull ist es gut, dann, weil die wollten ja wahrscheinlich schon länger von Renault weg und haben dann mit Honda eine neue Chance, beziehungsweise Aston Martin, Red Bull, Tag Heuer oder was auch immer. Und ich glaube, ja, jeder sieht so ein bisschen da irgendwie die Vorteile bei sich und Renault hat jetzt einen neuen interessanten Partner, mit dem sie dann üben können, ja, für das Werksteam und im Prinzip gewinnt keiner so richtig, es verliert auch keiner, es wird sich, glaube ich, gar nicht so viel ändern. Es wird natürlich nächstes Jahr interessant sein, wie Renault, Red Bull und McLaren dann gewichtet, ja, was die Motoren angeht. Also sie sagen natürlich selbst, sie sind immer, geben jedem die gleiche Chance, haben das auch schon immer gemacht, das glaube ich auch, aber ja, ich meine, schielt, glaube ich, an Renaults Stelle so ein bisschen dann eher auf McLaren und Red Bull wird sich dann ganz genau angucken, was Honda bei Toro Rosso macht.
Ruben, ist das für dich ein zulässiges Gedankenspiel, diese Aston Martin Geschichte ab 2021 dann vielleicht ein Aston Martin Werksteam in der Formel 1 zu haben?
Ich weiß nicht, also diese Aufstiegsgerüchte bei Red Bull, die gibt's immer mal wieder. Ich denke, es hängt wirklich auch so ein bisschen damit zusammen, wie sich das in den kommenden Jahren entwickelt. Wenn Red Bull weiter hinterherfährt, kann ich mir schon vorstellen, dass irgendwann Didi Mateschitz sagt, also der Chef von Red Bull, dass er irgendwann sagt, okay, da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf, weil man hat auch nie einen Hehl draus gemacht, dass man natürlich in der Formel 1 ist, um Rennen und Weltmeisterschaften zu gewinnen. Ja, und seit dieser Hybrid-Ära ist es dann doch relativ überschaubar geworden bei Red Bull, was die Erfolge angeht. Und auf Dauer die Nummer 3 hinter Mercedes und Ferrari möchte man natürlich nicht sein. Aber 2021 ist tatsächlich noch sehr weit weg. Also da jetzt schon drüber zu spekulieren, finde ich ein bisschen schwierig.
Allgemein, Ole, wir hatten ja eine Twitter-Diskussion in den letzten Tagen, was Werksteams angeht in der Formel 1. Das werden wir in einer anderen Sendung, hoffentlich auch in unserer bald endlich stattfindenden Live-Sendung thematisieren können. Dann auch gerne mit euren Anrufen. Dazu hoffentlich in naher Zukunft weitere Informationen. Aber generell, Werksteams in der Formel 1, ein bisschen Zeit haben wir noch. Wir können ja auch mal so ein bisschen was außerhalb des Spektrums zurzeit besprechen. Wie stehst du zu denen und würdest du dir wünschen, dass zum Beispiel ab 2021 noch mehr Werksteams in der Formel 1 am Start sind?
Ja, finde ich ein bisschen schwierig, weil die Formel 1 ist eigentlich keine Serie für Werksteams so wirklich, wenn man sich das mal anguckt. Mercedes ist ja jetzt erst in den letzten Jahren so richtig erfolgreich und das einzige durchgängige Werksteam davor war Ferrari. Und dazwischen hat es dann mal irgendwie Honda so ein bisschen versucht, kläglich meistens. Oder auch mal Porsche so kurzfristig oder am Anfang ja auch Alpha. Aber dazwischen, ja, so richtig Werksteams gab es ja nie. Da gab es dann irgendwie Lotus, dann gab es Williams, dann gab es McLaren, da gab es Benetton, und ja, die, es ist dann immer relativ überschaubar, weil die Werksteams sich natürlich so wie Renault Mitte der 2000er, dann Ende der 2000er, dann auch wieder irgendwann zurückziehen, ne? Und das ist dann vielleicht so ein bisschen das Problem. Das heißt, die Privatteams halten das natürlich dann am Laufen, aber man will natürlich so ein bisschen in Richtung der Werksteams gehen, weil man weiß, die haben auf jeden Fall das Geld, ja, und sind nicht irgendwie kurz davor irgendwie von der Schippe irgendwie dann runterzufallen quasi. Und ja, man will natürlich in die Richtung gehen. Es kommt natürlich dann immer darauf an, welche Werksteams es sein sollen. Die schielen ja so ein bisschen alle in Richtung Formel E. Aber die Formel E ist natürlich ein Testballon, für die Formel 1 dann letztendlich. Ich glaube aber, dass die Formel 1 dann noch mehr Ansehen genießt. Kann mir aber nicht wirklich vorstellen, dass es wirklich mehr Werksteams werden. Porsche wird da ja immer gehandelt, aber ich glaube, die liefern im Normalfall nur Motoren. Also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite liefern sie natürlich dann die großen Erfolge, aber sind dann halt auch relativ schnell wieder weg. Man sieht das ja auch zum Beispiel jetzt in der WEC und das finde ich eigentlich dann so ein bisschen schade.
Ruben, gehören prestigereiche Namen wie Aston Martin, Porsche, vielleicht auch Volkswagen oder Audi für dich in die Formel 1?
Ja, warum nicht? Also das klingt ja auf jeden Fall mal gut. Aber es ist natürlich die Gefahr, ich sag mal, die kommen natürlich dahin. Das haben wir ja das Problem mit den aktuellen Herstellern schon und wollen dann halt auch so ein bisschen nicht nur mitspielen, sondern halt auch die Regeln selbst bestimmen. Das ist halt... Ja, diese Krankheit, die Formel 1 ja schon seit Jahren hat, dass eben die Hersteller zu viel Macht haben. Und ich glaube, je mehr Hersteller du dir reinholst, desto größer wird natürlich auch dieses Problem, weil wir hatten diese letzte große Herstellerwelle, beziehungsweise diese letzte große Ausstiegswelle so vor 7-8 Jahren, als dann auf einen Schlag Toyota gegangen ist, BMW gegangen ist. Und das stellt so eine Serie natürlich dann auch vor Probleme, wenn dann ein Hersteller plötzlich den Stecker zieht. Also sehr schon attraktiv, wenn wir jetzt ein paar mehr, ohne Frage, aber dann lass mal ein paar von denen auf einmal den Stecker ziehen und dann hast du plötzlich wieder eine Situation, wo du halt ums Überleben mehr oder weniger kämpfst, weil du halt nur noch so 16 bis 18 Autos hast. Das wollen wir natürlich auch nicht. Also das ist immer ein zweischneidiges Schwert.
Okay, damit sieht man ja in der WEC.
Richtig.
Ja. Wo Toyota gegen sich selbst fährt jetzt.
Ja, auch DTM, wo jetzt ja auch Stecker gezogen hat, da stehst du halt auch plötzlich nur mit zwei Herstellern da. Also
das ist ja, das meine ich ja gerade.
Ach so, was meinst du damit?
Gut. Es ist halt immer sehr gefährlich, ja.
Ja, schöne Grüße an Peter Maurer, der mit uns diese Diskussion geführt hat bei Twitter. Peter, du bist nach wie vor herzlich eingeladen, mit uns auch deine Meinung zu diskutieren, genauso wie ihr alle. Ja, also wenn ihr mit uns über die Formel 1 diskutieren wollt, gerne auch hier in der Sendung, dann meldet euch gerne auch bei mir per Mail, kevin.scheuren@meinsportradio.de. Dann finden wir einen Termin und dann sprechen wir mit euch hier bei Starting Grid on Air, diskutieren das Ganze mit euch aus. Denn wir suchen Fans, die leidenschaftlich über die Formel 1 diskutieren wollen. Das muss nicht immer fundiert sein, das kann auch einfach Emotionen sein, denn die Formel 1 lebt von diesen Emotionen und deswegen freuen wir uns da sehr über eure Mails. Zum Abschluss dieser Sendung ein Blick auf unser Tippspiel und einen herzlichen Glückwunsch an Maurizio for Champ, der mit 35 Punkten das Tippspiel gewonnen hat. Die meisten Punkte hat er geholt mit dem Qualifying und Daniel Ricciardo auf Platz 2, das hat er getippt, und Stoffel van Dorn auf Platz 7. Also das war ja der super Tipp. Ruben Zimmermann, ganze 6 Punkte dieses Wochenende geholt. Herzlichen Glückwunsch dazu, Ruben. Also gut gemacht. Auf Platz 1, aber immer noch in der Gesamtwertung ist er. Ole hat 14 Punkte geholt und ich immerhin 15 Punkte. Ja, mein Ziel ist es ja noch in die Top 10 zu kommen. Da muss ich aber noch viel für arbeiten. Und ja, für euch der Hinweis, wenn ihr dabei seid und tippt, dann habt ihr noch die Chancen auf die zwei Karten für den großen Preis von Ungarn 2018 zur Verfügung gestellt von motorsporttotal.com, Formel1.de. Also vergesst nicht zu tippen. In zwei Wochen dann geht's in Malaysia weiter. Das war Starting Grid für diese Woche. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch fürs Zuhören. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht und empfehlt uns auf jeden Fall weiter bei iTunes, bei Facebook, wo auch immer ihr uns weiterempfehlen könnt. Vielen Dank an Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com, Formel1.de.
Sehr gerne.
Und natürlich auch an dich, Ole, du, der das letzte Wort wie immer hier bei Starting Grid hat.
Ja, ich glaube, wir haben zu diesem, ja, geschichtsträchtigen Rennen eigentlich alles gesagt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich glaube, das war eine sehr interessante Runde und Diskussion und ich freue mich schon auf Malaysia. Ich hoffe, ihr auch und dann hören wir uns sicherlich hier wieder und bis dahin gilt natürlich wie immer eins, keep racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.